Sie hören den Podcast Ihrer IHK mit Themen, die die Wirtschaft in der Region Stuttgart bewegen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, zum diesjährigen Konjunkturgespräch darf ich Sie herzlich begrüßen. Mein Name ist Peter Merk und ich leite den Arbeitskreis Wirtschaftspolitik der IHK. Mein Gesprächspartner ist Herr Professor Stefan Kotz. Er ist Direktor am Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel und dort verantwortlich für die Themengebiete Konjunktur und Wachstum, Wirtschafts- und Finanzkrisen. Wenn Sie gestatten, würde ich jetzt gern den Blick weiten Richtung Europa. Das Drama kam bei uns ja erst an, nicht als in Norditalien diese schrecklichen Bilder im Fernsehen zu sehen waren. Und viele unserer Partnerländer, Italien, aber auch Spanien, Frankreich und weitere, hat es ja viel, viel härter getroffen, sowohl was die Pandemie anbelangt, als auch bezüglich der volkswirtschaftlichen Kosten. Die Staatsverschuldung steigt nicht nur in Deutschland von etwa unter 60 auf etwa 70%. Gott sei Dank haben wir konsolidiert seit der Finanzkrise von 84% herunter auf unter 60, sondern sie steigt noch viel dramatischer eben in den südlichen Mitgliedsländern der EU, Italien Richtung 160%, Spanien, Frankreich Richtung 120%. Wie beurteilen Sie hier diese Gesamtlage?
Corona macht die Situation noch mal deutlich schwieriger, aber wir hatten das Problem eigentlich auch schon vor der Pandemie, dass die Stabilitätsregeln, so wie sie ursprünglich mal vereinbart waren, für den europäischen Währungsraum nicht mehr wirklich gegriffen haben. Hätten sich alle Länder an diese Regeln gehalten, wären sie allesamt mit günstigeren Schuldenständen in diese Pandemie gekommen. Und ich interpretiere auch dieses sogenannte Wiederaufbauprogramm, was jetzt auf EU-Ebene beschlossen worden ist, ebenso, dass nicht mehr alle Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion uneingeschränkt kapitalmarktfähig sind. Deshalb hat man versucht, hier ein Stück weit der zusätzlichen Belastungen jetzt durch eine europäische Schuldenaufnahme abzuleiten. Aber das Problem, dass die Stabilitätsregeln nur unzureichend beachtet worden sind, das hatten wir schon vorher. Von daher ist die Corona-Pandemie jetzt tendenziell ein Beschleuniger von etwas, was sich sonst möglicherweise auch eingestellt hätte. Und es stellt sich jetzt tatsächlich die Frage, wie kann man die ursprünglichen Stabilitätsregeln wieder in Kraft setzen? Das wird 2021 mit Sicherheit nicht der Fall sein, 2022 vermutlich auch noch nicht. Aber selbst wenn wir dann auf 2023 gehen und uns überlegen, dass wir auch so etwas wie eine 1/20-Regel haben, die also besagt, dass man von dem Schuldenstand, der über die 60% hinausgeht, jedes Jahr 1/20 in Relation zur Wirtschaftsleistung zurückführen soll. Das wird für Länder wie Italien sehr, sehr schwierig, aber auch für andere, auch für Spanien, auch für Frankreich, die ja schon in Normalzeiten Schwierigkeiten hatten, mit den Regeln zurechtzukommen. Auch deshalb, weil der Sinn dieser Regel nicht allseits geteilt wird. Und das ist eigentlich das größte Problem. Für Regeln, also für Institutionen generell, braucht man einen Konsens. Und diesen Konsens sehe ich derzeit leider in der Europäischen Währungsunion nicht mehr.
Die Tilgung dieser über 20 Jahre hinweg, da spielen Sie ja im Grunde auf die Schuldenbremse an in Deutschland. Da ist ja das vorgesehen. Im Moment zu Recht ausgesetzt, aber irgendwann soll dann wieder das systematisch zurückgeführt werden. Ich darf mal etwas salopp sagen oder formulieren. Die Schuldenaufnahme für Staaten ist im Moment überhaupt kein Problem, solange es die EZB gibt. Also die Schuldentragfähigkeit oder die Kapitalmarktfähigkeit, die wird vom Kapitalmarkt offensichtlich so nicht gesehen, weil die Renditen sind selbst für Länder wie Italien auf extrem tiefstem Niveau.
Aber genau das sollte uns ja Sorgen machen, denn was wir derzeit erleben, im Euroraum ist nichts anderes als monetäre Staatsfinanzierung. Und genau die sollte es ja eigentlich nicht geben, und zwar aus guten Gründen nicht geben, damit die Notenbank ihre Geldpolitik unabhängig von der fiskalischen Situation in den einzelnen Mitgliedsländern betreiben kann. Und die Frage stellt sich immer dringlicher, ob sie das überhaupt noch kann. Wir haben im Frühjahr, im April von Standard & Poor's eine ganz eindeutige Einschätzung lesen können. Dort hieß es, dass der einzige Grund, weshalb man die Ratings der europäischen Mitgliedsländer nicht herabstuft, darin gesehen wird, dass man davon ausgeht, dass das Eurosystem sämtliche neu emittierten Staatsschulden im laufenden Jahr aufkaufen wird. Das war der Grund für die Nichtherabstufung auch der hochverschuldeten Länder. Und deutlicher kann man den Effekt monetärer Staatsfinanzierung gar nicht beschreiben. Hier werden die Risikoprämien komplett aus dem, oder weitestgehend zumindest, aus dem Markt herausgenommen. Und genau dafür haben wir ja den Kapitalmarkt. Und das, was man jetzt auch immer wieder hört, solange die Zinsen niedrig sind, sei ja jeder Schuldenstand tragfähig. Nun, das ist eine Binse. Aber wir können eben die Wirtschaftspolitik nicht darauf ausrichten, auf so eine steile These, dass das auch in absehbarer Zeit so bleiben wird. Es gibt auch gute Gründe anzunehmen, dass das Zinsniveau im Verlauf der nächsten 10, 15, 20 Jahre wieder deutlicher anzieht. Und dann wollen wir gerade nicht, dass die Notenbank vor die Wahl gestellt wird, entweder die Preise laufen zu lassen, also das Preisstabilitätsziel aufzugeben, oder alternativ es zu Staatsschuldenkrisen kommen zu lassen und zu Finanzmarkterschütterungen. Genau das wollen wir nicht. Und genau deshalb, im Blick auf die Zukunft, sind wir eben so skeptisch, dass jetzt in noch nie gesehenen Ausmaß Staatsschulden beim Eurosystem landen, der mittlerweile der größte Gläubiger der Mitgliedsländer geworden ist.
Ich stimme Ihnen ja persönlich hundertprozentig zu, aber trotzdem noch ein paar Bemerkungen oder Vertiefungen, die Sie anregen sollten zu weiteren Kommentaren. Über 25% der Staatsschulden haben inzwischen einen negativen Kupfer oder rentieren unter Wasser. Das heißt, der Staat bekommt im Grunde noch Geld dafür, wenn er Schulden macht. Ich habe meinen Studenten immer eine Quizfrage gestellt. Was ist ein zinsloser Kredit mit unbefristeter Laufzeit? Das ist ein Geschenk. Und genau so gehen da die Notenbanken vor. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn es tatsächlich zu einem Zinsanstieg käme, dann gäbe es enorme Risiken in der Finanzbranche. Weil wir haben ja im Grunde lauter Zero-Bonds inzwischen, also Null-Coupon-Anleihen. Und ich habe nochmal gelernt vor einigen Jahrzehnten, dass deren Hebelwirkung ganz gewaltig ist. Also wenn da der Zins um 1% steigt, dann hat das auf die Kurse dieser Anleihen einen ganz anderen Effekt, als wenn der Zins, ich sage mal, von 4 auf 5% steigt. Alle, die also außerhalb dieses Zentralbankensystems ihre Papiere haben, die würden enorme Bewertungsprobleme bekommen. Die Notenbanken allerdings, die müssen ja nicht nach dem aktuellen Marktwert bewerten. Aber die Zinsen, die scheinen damit irgendwo auf der Nulllinie festgenagelt zu sein.
Ja, aber die Notenbank sollte ja nicht ihr eigenes Kollateral absichern können. Das sozusagen schwingt ja dabei mit, dass man sagt, wir halten die Zinsen niedrig. Solange die Zinsen niedrig sind, können die Staaten auch ihre Papiere bedienen und deshalb sind sie wieder notenbankfähig. Da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Ein Zinsanstieg kommt ja nicht einfach so, sondern ein Zinsanstieg würde ja bedeuten, dass beispielsweise die Ersparnisleistung zurückgeht. Das kann man sich durchaus im Zuge auch der demografischen Entwicklung vorstellen, dass nämlich diejenigen, die bislang für ihr Alter vorgesorgt haben und damit zwischenzeitlich über die vergangenen 10, 20 Jahre auch weltweit zum Kapitalangebot beigetragen haben, wenn die jetzt in die Alterungsphase gehen, dann zehren sie tendenziell diesen Kapitalstock auf. allemal fallen sie jedenfalls weg, um neues Kapital zu bilden. Und das kann durchaus einen Zinsanstieg zur Folge haben, der eben nichts anderes zum Ausdruck bringt, als dass die Gegenwartspräferenz wieder gestiegen ist. Das heißt, diejenigen Menschen, die dann im Ruhestand sind, die wollen dann konsumieren, die wollen Konsumgüter haben. Die wollen nicht nochmal 20, 30 Jahre dann weiter darauf warten, weil dann die Güter für sie gar nicht mehr erreichbar sind über ihre Lebenszeit. Das heißt, es würde dann die Nachfrage nach konsumnahen Gütern zunehmen. Das würde deren Preise stärker steigen lassen. Und dann käme es eben ja, zur Stunde der Wahrheit sozusagen für die Notenbank. Denn dann, wenn sie diesen Zinsanstieg immer weiter durch monetäre Injektionen versucht zu überdecken, umso schärfer wird dann die Verbraucherpreisinflation ausfallen. Wir sollten uns nicht in Sicherheit wiegen, dass die Inflation für alle Zeit der Geschichte angehört. Wer so denkt, der fährt auch einen sehr riskanten Kurs.
Ich stimme zu, aber man sieht ja, dass die Notenbanken in ihrer verbalen Begründung oder Vorbereitung für die Geldpolitik schon sagen, wir wollen jetzt auch eine Durchschnittsinflationsrate anstreben. Das heißt, wenn wir glücklicherweise in der Vergangenheit eine niedere Inflation hatten als 2%, dann darf es in Zukunft ruhig ein bisschen höher sein, ich sage mal so 3-4%. Das deutet alles schon darauf hin, wo der Hase läuft.
So ist es. Also wir erleben so eine Art Salamitaktik. Es wird also nicht den großen Knall sozusagen hier geben, sondern man schraubt an verschiedenen Stellgrößen und geht im Prinzip in eine Situation, wo man meint, mit ein bisschen mehr Inflation auch noch zielgerecht agieren zu können. Aber hier geht es ja nicht um ein paar Zehntel Inflation mehr oder weniger. Hier geht es dann ja wirklich um größere Inflationsraten. Das würde dann natürlich auch sofort die Refinanzierungskosten erhöhen, weil ja die Inflationsausgleich dort in die Zinsen eingepreist würde. Also durch einen Inflationsschock kann man eigentlich nur in Form einer Überraschungsinflation einen Teil der realen Verschuldung abbauen. Aber das sollte ja auch erst gar nicht der Weg sein, in den wir gehen. Also wenn Länder überschuldet sind, dann müssen sie entschuldet werden, im Zweifel durch einen Schuldenschnitt. Denn diese Politik läuft ja darauf hinaus, die Lasten allen möglichen Gruppen aufzubürden, nur nicht denjenigen, die Staatsanleihen gekauft haben. Und es ist überhaupt nicht einzusehen, warum wir hier eine Geldpolitik akzeptieren sollten, die den Anlegern in Staatsanleihen so etwas wie ein Ruhekissen für ihr Vermögen garantiert. Das ist nicht die Aufgabe der Notenbank und deshalb sollten wir hier auch weiterhin sehr aufmerksam beobachten und auch kommentieren, was die Notenbanken tun. Es gibt ja auch so im wirtschaftspolitischen Diskurs schon so den Versuch, diejenigen, die das immer wieder kritisch sehen, an die Seite zu schieben, als die ewigen Nörgler und so weiter. Ich denke mal, das muss man aushalten, denn wir spielen hier am Ende des Tages mit der Stabilität unserer Währung. Und ohne eine stabile Währung sind auch alle anderen wirtschaftspolitischen und auch sämtliche verteilungspolitischen Ziele Makulatur. Der größte Beitrag zur sozialen Fairness liegt darin, dass man die Probleme nicht vermeintlich über die Notenpresse bereinigt, sondern dass man sie dort bereinigt, wo sie tatsächlich bestehen. Denn bei einer höheren Inflation leiden eben die unteren Einkommensgruppen typischerweise am allerstärksten. Die sind nicht auch diejenigen, die keinerlei Realwerte haben, mit denen sie sich vor einem Inflationsschub schützen können, zumindest teilweise schützen können. Und es gibt nichts Unfaireres, nichts Unsozialeres als eine Politik, die den Ausweg in der Inflation sucht.
Ja, ich stimme Ihnen vollkommen zu. Volkswirte denken ja nur in Preisen und Mengen. Der Preis beim Geld ist der Zins. Der Zins ist im Grunde schon, also was die Geldpolitik anbelangt, schon längst am Anschlag. Die Mengenseite, die ist da im Grunde auch kontingentiert durch auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Aber sehen Sie da, dass demnächst die Notenbank sagt, sorry, Wir wollten zwar, aber wir dürfen keine weiteren Anleihen mehr kaufen. Weil allein dies hätte vermutlich eine Umkehr am Kapitalmarkt zur Folge.
Das sehe ich genauso. Derzeit sieht es ja eher so aus, als dass die Notenbanken sich maximale Beinfreiheit verschaffen wollen, bis hin sozusagen in den sogenannten Green Deal hinein zu agieren, also zu sagen, wir fühlen uns jetzt auch noch der Klimapolitik verpflichtet und sind im Zweifel bereit, als Notenbank dann Wertpapiere aufzukaufen, mit denen irgendwelche klimapolitischen Ziele verfolgt werden. Auch das ist so ein weiteres Aufweichen in dieser Salamitaktik, dass man sagt, ja gut, das ist ja ein weiteres Ziel, was wir uns jetzt vornehmen. Dafür brauchen wir eben auch zusätzliche Mittel und die Mittel der Notenbank bestehen eben immer darin, neues Geld zu drucken. Und da sollte man ganz eindeutig sagen, Klimapolitik hat mit Geldpolitik überhaupt nichts zu tun. Wir haben in Europa meines Erachtens einen ausgezeichneten Mechanismus gefunden mit den Emissionszertifikaten. Das müsste man entsprechend ausweiten, beispielsweise auf alle fossilen Brennstoffe oder wer auch immer in größeren Mengen CO2 emittiert. Das ist ein ökonomisch sehr sinnvolles Instrument. Alles andere, was wir jetzt noch zusätzlich machen, auch leider im Zuge dieses Wiederaufbauprogramms, ist ja viel industriepolitische und klimapolitischen Zusatzausgaben damit verbunden. All das macht am Ende des Tages die Klimapolitik teurer, als sie sein müsste.
Ja.
Also um es mal ganz auf den Punkt zu bringen, wenn wir das Zertifikatesystem ernst nehmen, und es funktioniert ja, dann ist eben ein Deckel drauf auf der Gesamtmenge an Emissionen. Und alles, was wir jetzt noch zusätzlich subventionieren für emissionsbeschränkende Maßnahmen, bedeutet nur, dass der Zertifikatepreis sinkt. Es wird deshalb kein Gramm weniger emittiert. Und von daher würde sich hier die Wirtschafts- und Klimapolitik einfach gegenseitig ins Gehege kommen. Und wir brauchen alles, nur nicht auch noch die Notenbank, die da auch noch mitmischt. Aber es deutet sich schon so an, als ob man da eben meint, neue Wege zu finden, um Liquidität in das System zu pumpen. Aber das ist ordnungspolitisch überhaupt nicht zu rechtfertigen.
Sie sprechen das im Grunde schon an. Man setzt im Grunde den Marktmechanismus außer Kraft, auch bei Zertifikaten, indem man hier nochmal eine Schleuse öffnet. Aber ich sehe das in Bezug auf die Zinsen noch von grundsätzlicherer Natur, weil der Zins ist doch der zentrale Steuerungskopf einer Volkswirtschaft, was die gesamte Allokation, intertemporale Verteilung und so weiter anbelangt. Und der wird ja später sagen von der Europäischen Zentralverwaltungswirtschaftsbank außer Kraft gesetzt. Und wir gehen ja wirklich in eine Richtung, die zumindest mit sozialer Marktwirtschaft immer weniger zu tun hat. In diesem Kontext auch noch ein Schlagwort, das man fast vergessen hat wegen Corona, nämlich Brexit. Wenn die Engländer jetzt außen sind, dann haben wir keine Sperrminorität mehr innerhalb der EU, der EU, um ja, eine bestimmte Denke zu verhindern.
Das ist leider so. Also die Europäische Union stellt sich derzeit sehr interventionistisch auf und bereits vor Corona war das so. Denken wir beispielsweise an das Mercosur-Abkommen, was jetzt ja erstmal wieder in Frage gestellt ist. Dieser ganze europäische Wiederaufbauprogramm, wo es neue Kompetenzen für die EU-Kommission geben soll, die meines Erachtens wenig zweckmäßig sind. Denn das bedeutet im Ergebnis, dass sich beispielsweise ein Land wie Deutschland, was noch vollkommen kapitalmarktfähig ist, was sich alle Mittel, die es ausgeben möchte, jederzeit am Kapitalmarkt besorgen kann, jetzt über diesen Wiederaufbaufonds diese Mittel erstmal bei der Europäischen Kommission beantragen soll. Dort wird das dann begutachtet und irgendwann kommt dann das Geld, um es dann auszugeben. Das heißt, wir haben eine völlig unnötige neue Verwaltungsebene hier nochmal in das fiskalische Geschehen einbezogen, was die Entscheidungen im Zweifel nicht besser macht, sondern eher verzögert und schlechter macht. Und wir sind zu wenig in der Lage zu akzeptieren, dass die Länder in erster Linie selber verantwortlich sein müssen für ihre fiskalische Stabilität. Und da haben wir viele Hausaufgaben noch nicht gemacht. Dazu gehört eben insbesondere auch, dass wir den Nexus zwischen den Staatsanleihen und den jeweiligen nationalen Bankensystemen immer noch nicht durchbrochen haben. Immer noch ist es so, dass die Banken in jedem Mitgliedsland beliebig viele Staatsanleihen ihrer jeweiligen eigenen Länder kaufen können. Also von wegen Klumpenrisikobeschränkung ist überhaupt nichts zu sehen. Weiterhin ist es so, dass keine Risikopuffer dafür vorgehalten werden müssen. All das diskutieren wir jetzt seit 10 Jahren. Das hat also überhaupt nichts mit der Corona-Krise zu tun, sondern seit 10 Jahren schiebt man die notwendigen Reformen vor sich her, damit der Euroraum wieder auf eigenen Füßen stehen kann. Und zwar in dem Sinne, dass jedes einzelne Land auf eigenen Füßen stehen kann. Wenn jedes Land kapitalmarktfähig ist, ist es auch der Euroraum im Ganzen. Umgekehrt gilt das leider nicht.
Gut, das ist ein gutes Schlusswort. Dann liegt es einmal an mir, Ihnen, lieber Herr Professor Kurz, recht herzlich zu danken für Ihre sehr interessanten Ausführungen. Und ich danke Ihnen allen, die uns zugehört haben.
Das war der Podcast Ihrer IHK für die Wirtschaft in der Region Stuttgart.